Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, also der Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir warten noch auf das Auswärtige Amt, das hat aber um 5 Minuten Pause gebeten, aber das kommt dann gleich. Wenn ich so in den Saal gucke, scheint es heute eine wichtigere Veranstaltung zu geben in anderen Gebäuden in dieser Stadt, aber das ist ja manchmal so. Wir beginnen wie an jedem Freitag mit den Terminen des Kanzlers und einer weiteren Mitteilung. Bitte schön,
Herr Hille. Genau, vielen Dank, Herr Feldhoff. Ich würde erst mal noch mit einem anderen Punkt beginnen. Sie haben es schon gesagt, die Augen richten sich heute vielleicht an einen anderen Ort. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass wir heute am 5. Dezember wie jedes Jahr den Internationalen Tag des Ehrenamtes feiern. In Deutschland engagieren sich viele Millionen Menschen freiwillig und ehrenamtlich. Sie alle leisten einen unverzichtbaren Beitrag für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Tag für Tag arbeiten sie zum Beispiel in Sportvereinen, im sozialen Bereich, im Natur- und Katastrophenschutz, in Kirchen, der Nachbarschaftshilfe und in vielen anderen Bereichen, dass unser Miteinander gut und sogar ein Stückchen besser gelingen mag. Neben ihrem Beruf, der Familie und den vielen anderen Verpflichtungen, die der Alltag bereithält. Die Bundesregierung weiß diesen besonderen Einsatz sehr zu schätzen. Das verdient Respekt und großen Dank. Auch solche Dinge dürfen bei allen politischen Themen nicht untergehen. Wenn es dazu keine Fragen gibt,
wir machen erstmal die Termine des Kanzlers.
Würde ich die Termine des Kanzlers für die nächste Woche vortragen. In der kommenden Woche geht es los am Montag, dem 8. Dezember. Da wird der Bundeskanzler im Rahmen eines Festakts die neu konzipierte und neu gestaltete Dauerausstellung »Du bist Teil der Geschichte, Deutschland seit 1945 im Haus der Geschichte« in Bonn eröffnen. Nach seiner Ankunft um 11.15 Uhr wird der Kanzler die Ausstellung zunächst bei einem Rundgang vorab besichtigen. Im Anschluss wird der Kanzler beim Festakt die Eröffnungsrede halten. Der Termin ist presseöffentlich. Aus Bonn wird der Bundeskanzler dann am Nachmittag in einer Videoschalte mit Soldatinnen und Soldaten in verschiedenen Einsatzgebieten im Ausland sprechen. Damit möchte der Bundeskanzler seine besondere Wertschätzung für die im Ausland dienenden Frauen und Männer der Bundeswehr zum Ausdruck bringen. Der Bundeskanzler führt mit der Videoschalte eine langjährige vorweihnachtliche Tradition fort. Und dann noch ein Programmhinweis für den Abend, denn am Montagabend stellt sich der Bundeskanzler in der ARD-Arena den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr. Weiter geht es dann am Dienstag, den 9. Dezember. Im Rahmen seiner Antrittsbesuche in allen Bundesländern reist der Bundeskanzler am Dienstag nach Rheinland-Pfalz. Ministerpräsident Alexander Schweitzer wird den Bundeskanzler in Mainz in der Staatskanzlei empfangen. Nach der Eintragung ins Gästebuch der Landesregierung wird der Kanzler an der Kabinettssitzung teilnehmen. Im Anschluss geben der Ministerpräsident und der Bundeskanzler ein Pressestatement mit Gelegenheit für Fragen ab. Danach ist ein Besuch bei der biomedizinischen Forschungseinrichtung Thron geplant. Thron arbeitet an Krebsimpfstoffen, neuen Biomarkern und modernen Technologien zur Analyse des Immunsystems und von Tumoren. Bei einer Laborführung werden dem Kanzler Forschungstätigkeiten präsentiert, unter anderem für innovative Immuntherapien gegen Krebs. Anschließend werden der Bundeskanzler, Ministerpräsident Schweitzer und ein Vertreter von Thron jeweils ein kurzes Pressestatement abgeben. Auch am Dienstag gegen 16 Uhr wird der Bundeskanzler den Ministerpräsidenten der Republik Armenien, Nikol Paschinyan, mit militärischen Ehren zum Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt empfangen. Im anschließenden Gespräch werden neben der bilateralen und wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit auch regionale Themen und der Friedensprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan eine Rolle spielen. Anschließend gegen 17 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Dienstagabend dann nimmt der Bundeskanzler am Tag der Metall- und Elektroindustrie des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall im Berliner Hotel Adlon teil. Das Motto der Veranstaltung lautet »Soziale Marktwirtschaft von der Krise zur Reform«. Der Kanzler wird um kurz nach 18 Uhr eine Rede halten und auch dieser Termin ist presseöffentlich. Wie üblich am Mittwoch leitet der Bundeskanzler ab 10 Uhr das Bundeskabinett, bevor er dann um 12.30 Uhr den Ministerpräsidenten der Republik Kroatien, Andrej Plenković, mit militärischen Ehren zu dessen Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt empfängt. Im anschließenden Gespräch werden neben der bilateralen Zusammenarbeit auch europapolitische Themen im Vorfeld des Europäischen Rates am 18. und 19. Dezember sowie außen- und sicherheitspolitische Fragen eine Rolle spielen. Gegen 14 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Weiter geht es am Donnerstag, dem 11. Dezember. Da wird der Bundeskanzler um 10 Uhr den NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Kanzleramt begrüßen. In dem Gespräch wird es um sicherheitspolitische Themen im euroatlantischen Raum, aktuelle Herausforderungen für die Allianz sowie die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Nach diesem Gespräch ist ebenfalls gegen 10.30 Uhr eine Begegnung mit der Presse geplant. Soweit die Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche.
Vielen Dank. Dann versuchen wir mal, die weiteren Termine zu sortieren. Wir beginnen mal mit dem BMJV und dem neuen Sprecher, nämlich Herrn Engelke. Seien Sie herzlich willkommen in dieser Runde. Sie können sich kurz vorstellen und dann die Reiseankündigung.
Mache ich sehr gerne. Philipp Engelke, mein Name. Ich bin seit ein paar Monaten neuer Sprecher im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. In den letzten Jahren habe ich vor allem im Verbraucherschutz gearbeitet, zu Digital und dann später Energiepolitik, zuerst im Justiz, dann im Umwelt, jetzt wieder im Justizministerium. Und ich freue mich hier, mich Ihren Fragen zu stellen und mache gleich weiter.
Seien Sie uns herzlich willkommen.
Und habe gleich am Anfang eine Reiseankündigung mitgebracht. Am kommenden Mittwoch, den 10. Dezember, reist Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Stefanie Hubig zum Europarat nach Straßburg. Sie nimmt dort an einem informellen Treffen von Justizministerinnen und Justizministern teil. Bei dem Treffen wird es um die Europäische Menschenrechtskonvention gehen und um ihre Bedeutung, gerade auch im Hinblick auf aktuelle Herausforderungen der Migrationspolitik.
Vielen Dank. Dann machen wir mal weiter mit Frau Scharf, die sich heute auch als neue Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums vorstellt. Bitte schön.
Genau, Schraff. Genau. Mein Name ist Kerstin Schraff. Ich darf mich Ihnen heute vorstellen als neue Sprecherin des BMG, des Bundesgesundheitsministeriums. Und ja, ich komme ursprünglich auch aus dem Journalismus und habe jahrelang selber als Redakteurin in der aktuellen Berichterstattung gearbeitet und kenne also insbesondere auch hier die Perspektive von der anderen Seite des Raumes. Nach meinem Wechsel der Kommunikationsseite habe ich in der politischen Kommunikation gearbeitet, in der Wissenschaftskommunikation und in der Pressestelle eines großen Wirtschaftsverbandes. Ja, und jetzt freue ich mich auf den sachlichen und guten Austausch mit Ihnen und die Zusammenarbeit.
Vielen Dank, seien Sie uns herzlich willkommen. So, dann kommen wir weitere Reiseankündigungen. Das macht mal weiter das BMFTR. Fangen wir mal damit an, ja.
Danke. Die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Bär, wird vom 7. bis 9. Dezember nach Montreal, Kanada und Washington, D.C., USA reisen. In Montreal wird sie vom 7. bis 8. Dezember am G7-Treffen der Industrie-, Digital- und Technologieminister teilnehmen. Dabei wird sie unter anderem Gespräche mit ihrer kanadischen Amtskollegin Melanie Joly sowie dem kanadischen KI- und Digitalminister Evan Solomon führen. Außerdem wird sie auch mit ihrem US-amerikanischen Amtskollegen Michael Kratsios, dem Direktor des White House Office of Science and Technology Policy, OSTP, treffen, der ebenfalls am G7-Ministertreffen teilnimmt. Anschließend fliegt Ministerin Bär nach Washington, D.C. Hier wird sie unter anderem Secretary Sean Duffy, Department of Transportation und Acting NASA Administrator treffen und eine Grundsatzrede zur Neuausrichtung der deutschen Forschungs- und Innovationspolitik an der Georgetown University halten.
Vielen Dank. Machen wir weiter mit dem BMZ.
Ja, vielen Dank. Bundesministerin Alabali Radovan wird in der kommenden Woche vom 9. bis 11. Dezember nach Addis Abeba, Äthiopien reisen. Ziel der Reise ist es, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Afrikanischen Union weiter strategisch auszubauen. Dazu gehören auch die für deutsche Interessen wichtige Frage der Stabilität am Horn von Afrika sowie insbesondere der brutale Krieg im Sudan und gemeinsame Möglichkeiten, die Zivilbevölkerung zu unterstützen. Während ihres Aufenthalts wird die Ministerin bilaterale Gespräche mit hochrangigen Vertretern der Kommission der Afrikanischen Union führen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen Themen Frieden und Sicherheit, insbesondere die Situation im Sudan und die Zusammenarbeit in der G20. Daneben wird die Ministerin an den Ende November geführten Dialog zur entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Äthiopien anknüpfen. Das Land unternimmt derzeit weitreichende wirtschaftliche Reformen, die auch das Interesse der deutschen Wirtschaft, an dem für die Stabilität am Horn zentral sind. Vorgesehen sind zudem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft.
Vielen Dank. Da habe ich eine Reiseankündigung des BMTS. Vitalis sitzt wo? Da ganz. Bitte schön. Entschuldigung, jetzt.
Ja, danke für die Überleitung. Auch Bundesdigitalminister Dr. Carsten Wildberger wird nach Montreal zum G7-Treffen der Industrie-, Digital- und Technologieminister reisen. Auf dem Programm stehen Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der internationalen Politik, aber auch der Wirtschaft. Und die G7 ist natürlich für uns ein wichtiges Format, in dem wir auch als Haus präsent sein wollen.
Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes.
Außenminister Wadefuhl reist am Sonntag nach China. Mit dem Besuch setzt der Außenminister den hochrangigen Dialog mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi fort, den er mit Wangs Besuch in Berlin im Juli sowie den Telefonaten im Mai und Oktober begonnen hat. Er plant, am Montag politische Gespräche zu führen, unter anderem mit seinem Amtskollegen Wang Yi, mit dem Handelsminister Wang Wentao und mit dem Minister der internationalen Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, Liu Haiching. In den Gesprächen wird es natürlich um die wirtschaftlichen Verknüpfungen zwischen Europa und China gehen. Der Außenminister wird unter anderem die Sicherheit und Verlässlichkeit von Lieferketten für kritische Rohstoffe und Technologien ansprechen. Deren Einschränkungen, zum Beispiel durch die Exportkontrollen für seltene Erden, negative Auswirkungen auf deutsche und europäische Unternehmen haben. Ein weiterer Fokus wird auf den europäischen Sicherheitsinteressen liegen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die laufenden Verhandlungen ist dabei das wichtigste Thema. Daneben wird eine Vielzahl weiterer Themen eine Rolle spielen, so etwa die Lage in Nahost, im südchinesischen Meer und der Taiwanstraße, sowie natürlich die Einhaltung der Menschenrechte und Fragen der bilateralen Zusammenarbeit. Wir stimmen uns bei all diesen Themen natürlich sehr eng mit unseren europäischen Partnern ab. Ebenfalls am Montag wird der Außenminister mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Unternehmen und aus Kultur und Zivilgesellschaft zusammenkommen. Am Dienstag reist der Außenminister dann weiter in die Provinz Guangdong, dem Zentrum der chinesischen Hochtechnologie. Er plant, Unternehmen in der Provinzhauptstadt Guangzhou zu besuchen. Der Außenminister wird von Vertretern des Bundestages und Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft begleitet.
Vielen Dank. Jetzt versuchen wir uns mal zu sortieren. Mein Zettel ist jetzt schon mal voll. Fangen wir noch mal an mit dem Thema, Herr Hiller, als erstes aufgerufen, Tag des Ehrenamtes. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur Geschichtsausstellung Du bist Teil der Geschichte in Bonn? Das sehe ich auch nicht. Gibt es Fragen zur Videoschalte mit den Soldaten? Das sehe ich auch nicht. Gibt es Fragen zum ARD-Auftritt bei der Sendung Arena des Bundeskanzlers am Montagabend? Sehe ich auch nicht. Zum Antrittsbesuch in Rheinland-Pfalz? Sehe ich auch nicht. Zum Besuch des Ministerpräsidenten Armeniens? Zum Tag bei der Metall- und Elektroindustrie? Das sehe ich auch nicht. Dann sind wir am Mittwoch beim Kabinett und dem Besuch des kroatischen Ministerpräsidenten Plenković. Gibt es auch keine Fragen. Gibt es Fragen zum Besuch des NATO-Generalsekretärs? Das sehe ich auch nicht. Dann gibt es Fragen zu den diversen Reisen. Also den Reisen zum G7-Gipfel von Forschungsministerin und Digitalminister. Gibt es dazu Fragen? Sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Justizministerium, zum Europaratssitzung? Sehe ich auch nicht. Gibt es Fragen zum BMZ Äthiopien? Und gibt es Fragen für die China-Reise des Auswärtigen Amtes? Bitte schön.
Ja, Höfle, DTS, guten Morgen. Inwiefern sind denn die Bedenken oder die Probleme, die es da bei dem ersten Reiseversuch gab, jetzt ausgeräumt worden?
Ich habe gerade eine sehr, sehr ausführliche Beschreibung der ganzen Termine des Außenministers in China und den Ausblick auf die komplette Reise vorgelesen. Und ich glaube, das ist die ausreichende Antwort darauf.
Also ist das jetzt zur Zufriedenheit des Auswärtigen Amtes?
Wir reisen am Sonntag nach China.
Herr Ratz, versuchen Sie es mal.
Ja, vielen Dank, Herr Giese. Können Sie sagen, Sie sagten, das würden Wirtschaftsvertreter auch mitreisen. Können Sie da konkreter werden? Wer ist da in der Delegation dabei?
Da bitte ich um Verständnis, dass wir die genaue Zusammensetzung nicht an dieser Stelle bekannt geben können.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann machen wir hier vorne weiter. Bitte schön.
Tom Schmidtgen für Politico. Herr Giese, wie optimistisch ist denn der Bundesaußenminister, jetzt in den Exportkontrollen der Chinesen eine Einigung herbeizuführen?
Wie gesagt, ich habe gerade das Programm skizziert und die Themen genannt, um die es gehen soll. Das Thema, was Sie angerissen haben, ist dann natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges. Ich will den Gesprächen jetzt nicht vorgreifen, aber das ist natürlich eines der relevantesten Themen und das wird da im Zentrum der Gespräche stehen mit Blick auf unsere wirtschaftlichen Interessen. Da ist das eines der absolut vordringlichsten Themen.
Herr Jessen, noch mal zu.
Ja, Herr Giese, man kann natürlich aus der Tatsache, dass Sie reisen, schließen, dass Sie mit dem Programm zufrieden sind. Das entbehrt nicht einer gewissen Logik. Wie ist es aber mit der Genese dieser Termine? mit deren Zusammenstellung Sie zufrieden sind. Wie kam die zustande? Folgte das einer, sagen wir mal, Wunschliste des Außenministers oder sind Sie einer Vorschlagsliste der chinesischen Gastgeber gefolgt?
Also, Herr Jessen, ich freue mich ja über das Interesse an den Interna unserer Planung, aber das wäre das erste Mal, glaube ich, dass wir hier darüber berichten, wie das genauso abläuft. Sie können aber darauf, wie Sie schon richtig gesagt haben, aus der Tatsache, dass wir reisen, wir sind mit dem Programm sehr zufrieden, aus den Inhalten schließen, dass das zu unserer Zufriedenheit ist. Und deswegen können wir sagen, dass da unsere Wünsche, unsere Erwartungen an diese Reise auch umgesetzt worden sind. So viel dazu.
Ja, es ist ja häufig so, dass es ein erstes Mal gibt. Das sagt der Begriff ja schon. Und da eben die Absage,
ja, not today.
Ist so, da eben die Absage ja zustande gekommen war, weil eben die deutschen Wünsche nicht hinreichend erfüllt wurden, ist, glaube ich, schon die Frage berechtigt, ob hier in diesem Fall für die Planung explizit deutsche Wünsche geliefert wurden und die chinesische Seite darauf reagiert hat.
Ja. Jede Frage ist berechtigt, die hier gestellt wird, Herr Jessen, und ich glaube, ich habe sie aber auch beantwortet.
Gibt es weitere Fragen zur China-Reise des Außenministers? Das sehe ich erstmal nicht. Dann danke ich dafür. So, dann fangen wir gehen wir zum nächsten Thema über, nämlich dem Verfassungsgerichtsurteil zur Afghanistan-Aufnahmeprogramm. Herr Ratz hatte mir unter anderem signalisiert, dass er da eine Frage hat. Bitte schön.
Ja, vielen Dank an das Bundesinnenministerium, Frau Dr. Kock. Welche Schlüsse ziehen Sie denn jetzt daraus? Ist das so eine Art Präzedenzfall oder wie ist da Ihre Reaktion?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Wir haben uns gestern Abend dazu schon geäußert. Das war zugegebenermaßen etwas später am Abend. Das kann ich gerne auch hier nochmal wiederholen an dieser Stelle. Wir sehen das so, dass das Bundesverfassungsgericht uns in unserer Annahme bestätigt, dass es keine rechtsverbindliche Aufnahme, dass keine rechtsverbindliche Aufnahme für diesen Personenkreis besteht. Wir sehen das so, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass zeitnah über die Anträge dieser Personen nach einer Visaerteilung entschieden werden muss. Und sobald der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts uns zugeleitet wurde, werden wir die notwendigen Schritte einleiten.
Dann machen wir hier vorne weiter und dann Frau Kornmeier.
Frau Kock, Sie haben gesagt zeitnah. Was heißt das für das Ministerium? Das Bundesverfassungsgericht hat ja die besondere Dringlichkeit hervorgehoben. Ist das jetzt bis Ende des Jahres, bis die Pakistanis wieder anfangen abzuschieben? Oder welchen Zeitrahmen haben Sie da im Auge?
Genau, also es heißt, dass wir den Beschluss, sobald wir ihn eben haben, zügig umsetzen und die laufenden Verfahren dann zeitnah entscheiden. Also ich bitte um Verständnis, dass ich nicht konkreter werden kann. Uns ist durchaus bewusst, dass es dringlich ist und dass genauso auch das Bundesverfassungsgericht entschieden hat.
Bitte schön.
Ich habe zwei Verständnisfragen dazu. Einmal, worauf stützen Sie denn die Annahme, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt bestätigt hat, dass diese Zusagen nicht rechtsverbindlich sind? Also aus welcher Aussage lesen Sie das heraus? Und das Zweite, was entscheidet jetzt das BMI? Ich dachte immer, über die Visa-Anträge, dass das beim Auswärtigen Amt entschieden wird. Also welche Entscheidung muss da jetzt beim BMI noch gefällt werden?
Also das Bundesverfassungsgericht hat ja auch entschieden, dass eben entschieden werden muss. Es hat keine Aussage darüber getroffen, dass ein Visum zu erteilen ist oder eben nicht. So. Das weitere Verfahren machen wir wie immer, wie gehabt, in enger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt und allen zuständigen Stellen.
Genau, meine Verständnisfrage war aber eher, woraus lesen Sie, dass das Bundesverfassungsgericht bestätigt hat, dass die Zusagen nicht rechtsverbindlich sind?
Ich habe dem jetzt in dem Moment nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass wir den Beschluss erst bekommen müssen und dann können wir uns sicherlich auch noch mal detaillierter äußern.
Herr Schmidtke, bitte schön.
Nicht dazu.
Hat sich erledigt, also das ist ein anderes Thema. Dann ist Herr Jessen dran zu dem Thema.
Die sachliche politische Grundlage, auf der die Vorgängerregierung die Aufnahmeprogramme gestartet haben, hat sich ja nicht geändert, geht ja im Nachhinein auch nicht. Wenn Sie jetzt sagen und beschlossen haben, wir stoppen das und eigentlich wollen wir nicht aufnehmen, bedeutet das, dass die Vorgängerregierung die Dringlichkeit der Gefährdung der Antragsteller falsch eingeschätzt hat? Gehen Sie da in eine inhaltliche politische Revision?
Also ich nehme jetzt keine Beurteilung hier vor an dieser Stelle von Maßnahmen der Vorgängerregierung. Wir haben uns dazu zu den ganzen Aufnahmeprogrammen hier wiederholt sehr, sehr ausführlich geäußert. Es ist klar, wir möchten diese weitgehend beenden. Bei den Personen, wo eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage besteht, wird genau geprüft. Die durchlaufen das Aufnahmeverfahren. Auch dazu haben wir uns sehr detailliert geäußert, zu den einzelnen Schritten auch schon. Ich meine auch unter drei sehr ausführlich. Und diese Schritte werden jetzt vollzogen.
Befürchtet die Bundesregierung, dass ihre auch politische Glaubwürdigkeit international leidet, wenn sich herausstellt, dass Beschlüsse und Programme, die man sehr wohl als Zusage, das war die Grundlage dafür, dass der Richter mit seiner Familie Afghanistan verlassen hatte, im Nachhinein geändert werden können. Man spricht manchmal nach im Finanzwesen nach Beschlüssen, nach Kassenlage. Ist das, was Sie hier machen, nicht politische Beschlussfassung und Einschätzung nach Kassenlage?
Also das sind jetzt Unterstellungen, die ich zurückweise. Wir haben immer wieder gesagt, und es gibt inzwischen auch Gerichtsentscheidungen dazu, dass eben nicht alle Programme und alle Zusagen in allen Programmen rechtsverbindlich sind. Und wir halten uns an die rechtsverbindlichen Verwaltungsakte.
Frau Buschow.
Nochmal eine Nachfrage, Frau Koch, wenn Sie sagen, es wird zeitnah entschieden, betrifft das jetzt diesen Einzelfall, der vor dem Bundesverfassungsgericht lag, oder wird es dann auch für alle anderen aus den Programmen, die ja in Frage stehen, Klarheit geben, zeitnah?
Also das zeitnah bezieht sich zunächst auf diesen Einzelfall. Dazu gibt es eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung und das werden wir jetzt alle mit aller Dringlichkeit bearbeiten. Und auch das haben wir hier schon wiederholt ausgeführt, auch die Kollegen vom Auswärtigen Amt. Es werden alle im Moment unter Hochdruck geprüft, die Verfahren, und durchgeführt.
Herr Jessen nochmal. Sie wollen nicht genau sagen, wann zeitnah ist, kann man nachvollziehen, aber streben Sie an, dass eine Entscheidung noch in diesem Kalenderjahr erfolgen soll? Streben Sie an?
Ich bleibe dabei, wir werden zeitnah entscheiden.
Ja, aber was sollen wir mit dem Begriff zeitnah anfangen, wenn Sie nicht mal einen Zeitrahmen geben können? Was definiert den Begriff von Nähe?
Gut, dann kann ich es präzisieren, sehr zeitnah.
Danke.
Warum kommt man ja? Also, nur mein Glück.
Nochmal an das Auswärtige Amt, falls sich das jetzt alles doch noch in den Januar zieht, gibt es eigentlich den Versuch, mit Pakistan nochmal Gespräche darüber zu führen, dass die Menschen dann nicht abgeschoben werden, wenn das Jahr vorbei ist?
Ich glaube, ich habe mich dazu schon mal hier geäußert. Es war schon mal Thema vor Ort, was jetzt am 31.12. abläuft. Das ist eine Nachfrist. Wir haben keinerlei Anzeichen dafür, dass es irgendeine Art von Verlängerungsmöglichkeit gibt.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Hamburger zu einem neuen Thema dran.
Vielen Dank, Herr Hille. Die Reise des Kanzlers nach Jordanien und Israel war ja schon Thema in der Regierungspressekonferenz, in vergangenen Regierungspressekonferenzen. Ich würde Sie trotzdem gerne nochmal fragen, wie würden Sie denn das Verhältnis zwischen Israel und Deutschland jetzt kurz vor der anstehenden Reise beschreiben?
Frau Hamburger, Entschuldigung, Frau Hamburger, Sie wissen, was für eine besondere Rolle das Verhältnis von Deutschland und Israel spielt, was für eine Verantwortung Deutschland, die Bundesregierung für Israel sieht, was allerdings nicht einschließt, dass man nicht auch Dinge kritisch sehen kann. Und das haben wir in den letzten Monaten hier häufiger besprochen, um welche Punkte es da geht. Aber das deutsch-israelische Verhältnis ist intakt, es ist eng, es ist vertrauensvoll und findet auch Ausdruck in dem Besuch, dem Antrittsbesuch, den der Bundeskanzler jetzt in Israel macht.
Nachfrage, hat das aber in der Vergangenheit durch die Entscheidungen der deutschen Bundesregierung, also Waffenlieferungen etc., auch die Tonalität des Kanzlers, die sich ja geändert hat gegenüber Israel, Risse bekommen oder ist es gut wie eh und je?
Ich vermute, das ist eher eine Frage, die Sie an die Israelis stellen müssten. Wir haben im Lichte der Entwicklungen Entscheidungen getroffen. Sie haben den Stopp der Waffenlieferungen, den zeitweisen angesprochen, den wir jetzt wieder zurückgenommen haben. Das ist aus unserer Sicht war das sachgerecht und der Lage angemessen. Und alle weiteren Beurteilungen überlasse ich Ihnen, dem Bundeskanzler. Ist das Verhältnis zu Israel ein besonderes Anliegen und das findet auch seinen Ausdruck in dem Antrittsbesuch jetzt dieses Wochenendes.
Herr Jessen.
Welches ist der dringlichste Wunsch oder die dringlichste Forderung des Kanzlers an die israelische Regierung im Hinblick auf deren Unterstützung oder mindestens Duldung von rechtswidriger Siedlergewalt im Westjordanland?
Auch da, Herr Jessen, kann ich auf das verweisen, was wir hier schon vielfach gesagt haben. Sie kennen unsere Position dazu. Wir verfolgen die Entwicklung natürlich sehr, sehr aufmerksam. Wir haben immer gesagt, dass das Vorgehen den Bestimmungen des Völkerrechts folgen muss. Wir haben verschiedentlich die massive Zunahme von Gewalt von Siedlern hier gegen palästinensische Zivilisten scharf verurteilt. Wir lehnen alle Schritte ab, die auf eine Annexion des Westjordanlandes gerichtet sind. Wir sehen das als erhebliches Hindernis auf dem Weg hin zu einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung und der Umsetzung des Friedensplans. Sie wissen, dass grundsätzlich der Siedlungsbau völkerrechtswidrig ist und verstößt gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Und deshalb rufen wir die israelische Regierung, das haben wir hier auch schon mehrfach getan, dazu auf, den Siedlungsbau einzustellen.
Ja, danke. Sie haben auf die Diskussionen und Ihre Ausführungen hin verwiesen, die hier mehrfach sehr richtig schon erklärt worden sind. Es gibt aber eben, und das ist die konkrete Frage, es gibt ja konkrete Maßnahmen, die das Problem verschärfen. Unter anderem Straßenbau, der faktisch dann die Westbank unterteilt. Deswegen nochmal die Frage, welches ist anhand der konkreten Geschehnisse die dringlichste Forderung, um nicht nur beim abstrakten Appell zu bleiben des Kanzlers?
Herr Jessen, ich glaube, ich habe gerade sehr klar und auch ausführlich unsere Position in Blick auf das Westjordanland hier dargeboten. Und damit lasse ich es jetzt auch an dieser Stelle bewenden.
Dann machen wir hier vorne weiter zu dem Thema.
Herr Hele, begrüßt der Bundeskanzler, dass Israel am Eurovision Song Contest teilnehmen kann nächstes Jahr? Und wie beurteilt er den Boykott durch Spanien, Irland und andere?
Ja. Der Bundeskanzler, die Bundesregierung begrüßt, dass die Abstimmung über Israels Teilnahme positiv verlaufen ist und Israel am Eurovision Song Contest teilnehmen kann. Israel gehört zum Eurovision Song Contest, das ist überhaupt keine Frage. Und wir bedauern natürlich, dass es nun Entscheidungen gibt, dass andere Länder sich da zurückziehen. Aber wir würden da jetzt auch nicht weitergehen in der Kommentierung.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Gut, dann machen wir
es.
Jessen hat noch eine Frage. Oh, Entschuldigung.
Da wir auch bei dem Komplex Medien faktisch sind, gestern wurde ja der Hans-Joachim Friedrichspreis verliehen.
Herr Jessen, das ist nicht der Komplex Medien, wir waren beim Komplex Israel. Und wenn Sie gerne zum Hans-Joachim Friedrichspreis fragen, können wir das gerne gleich machen, aber lassen wir doch den Kollegen, die sich vorher gemeldet haben, mit anderen Themen den Vortritt. Ich schreibe Sie auf.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Gut, wunderbar. Dann machen wir weiter, Herr Kollege in der Mitte. Bitte schön.
Ja, André Ujeres für die spanische Redaktion der Deutschen Welle. Letzten Montag hat eine Frage für das Auswärtige Amt. Letzten Montag hat Frau Dauschauer über die Position der Bundesregierung in Venezuela gesagt, und ich zitiere jetzt: Wir sind natürlich auf den Ebenen, auf denen wir im Kontakt sind, mit allen Stellen im Unbeteiligten grundsätzlich im Gespräch. Meine Frage lautet, ob die Bundesregierung derzeit Kommunikationskanäle mit der Regierung von Nicolás Maduro unterhält.
Auch das ist hier schon mal ein Thema gewesen. Wir haben da eine Botschaft in Caracas. Die Botschaft ist auch geöffnet. Und insofern haben wir auch in dem Maße, wie das für den Betrieb der Botschaft erforderlich ist und wie das zu dem Arbeitsinhalt der Botschaft gehört, auch Kontakt zur venezuelanischen Regierung. Ganz grundsätzlich will ich vielleicht zu dem Thema noch mal sagen, zur Lage da vor Ort, dass wir dazu aufrufen, keine Schritte zu unternehmen, die Frieden und Sicherheit in der Region gefährden könnten. Es ist selbstverständlich, dass das Völkerrecht einzuhalten ist. Und wie meine Kollegin schon am Montag hier gesagt hat, die Bundesregierung hat ein Interesse daran, dass sich die Situation in der Region nicht noch weiter verschärft. Und wir beobachten die Lage da mit großer Sorge.
Ich habe eine Zusatzfrage dazu. Wir wissen, dass die letzten Präsidentschaftswahlen in Venezuela sehr umstritten waren. Meine Frage ist, bedachte die Bundesregierung die derzeitige Regierung von Maduro als die legitime Regierung von Venezuela oder erkennt die Bundesregierung den Oppositionsführer Edmundo González als den legitimen Präsidenten des Landes, so wie die US-Regierung schon tut?
Ich glaube, ich habe mich auch dazu hier schon mal, das war ich, glaube ich, sogar selber geäußert und darauf würde ich nochmal Bezug nehmen. Wir erkennen Länder an und keine Regierung und wir erkennen das Land Venezuela an, haben da eine Botschaft und dabei würde ich sie beenden lassen.
Danke.
Herr Jessen, dazu? Ich hatte nur, zu dem anderen Thema habe ich Sie draufstehen. Wunderbar. Aber wir machen vorher nochmal das Thema, was mir genannt worden ist, Friedensabkommen Ruanda-Kongo. Bitte schön.
Ja, die Frage geht an Herrn Giese. Die USA haben ja ein Friedensabkommen zwischen Ruanda und Kongo vermittelt. Wie beurteilen Sie dieses Abkommen? Hat es eine Chance, tatsächlich Frieden in dieser Region zu verstärken?
Ja, also wir begrüßen diesen Abschluss sehr. Wir beglückwünschen auch die amerikanische Regierung und natürlich die Konfliktparteien dazu, dass es dazu gekommen ist. Wir teilen die Hoffnung, vor allem mit den Menschen in der Region, dass das ein stabiler Frieden sein kann. Dazu müssen jetzt natürlich alle Seiten auch dieses Abkommen umsetzen. Darauf bauen wir und darauf vertrauen wir auch.
Kurze Nachfrage. Sehen Sie die Gefahr, dass die Amerikaner dieses Abkommen hauptsächlich vermittelt haben, um sich den Zugang zu seltenen Erden zu verschaffen?
Ich glaube, die Amerikaner haben das vermittelt, um genau das zu erreichen, was in Washington besprochen worden ist, nämlich einen Frieden für die Region.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Schmidt dran mit einem neuen Thema.
Entweder Herr Hille oder Frau Unkrat. Es geht um das Verbrenneraus und zwar um ein Spezialthema in diesem Thema. Es gibt jetzt auf europäischer Ebene den Vorschlag von unter anderem von Frankreich, von 6 Staaten, die die Flotten der Unternehmens die Unternehmensflotten zu elektrifizieren und da verbindliche Schritte einzuleiten. Stößt das denn auf Interesse der Bundesregierung?
Frau Ungrath?
Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor. Dazu kann ich jetzt gar nichts sagen.
Sieht nicht so aus, als wollte der Helder sich daran beteiligen.
Sieht so aus.
Das Verbrenner aus ist. Verkehrsministerium vielleicht? Auch nichts. Gut. Wollen Sie noch eine zweite Frage? Wollen Sie noch mal probieren, Herr Schmidtke?
Ich würde mich über eine Nachlieferung freuen.
Ja. Okay. Wenn es eine Erkenntnis der Bundesregierung gibt, würden sich, glaube ich, mehrere Kollegen in der Frage über eine Nachlieferung freuen. Dann hatten wir die Kollegin hier vorne, sie hat sich gemeldet, dann sind Sie dran.
Magdalena Latz von Table Briefings. Herr Schneider, ich habe eine Frage ans Bundesumweltministerium. Herr Schneider hatte gestern im Rahmen des Bund-Länder-Treffens gesagt, dass die Modernisierungsagenda nicht mit ihm abgestimmt sei und sein Ministerium sie auch nicht mittrage. Was können Sie uns denn sagen, welche inhaltlichen Einwände Herr Schneider hat? Und an Herrn Hille, zur Modernisierungsagenda gab es keine formale Ressortabstimmung. Warum und schwächt es die Aussagekraft des Papiers nicht, wenn nicht die gesamte Regierung dahinter steht?
Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich kurz die zweite Frage aufnehmen, weil das aus meiner Sicht auch die erste Frage mit beantwortet. Nur noch einmal für den Gesamtkontext, wie es ja auch schon bei der Modernisierungsagenda im Bund der Fall ist, gilt auch für die föderale Modernisierungsagenda. Bürokratie, Rückbau und Staatsmodernisierung sind ein Gemeinschaftswerk der gesamten Bundesregierung und betreffen alle staatlichen Ebenen. Denn diese große Aufgabe, das ist völlig klar, geht nur im Schulterschluss. Und explizit zu der Frage, Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Chefs der Länder haben ja, so ist es im Beschluss auch festgehalten, mit den zuständigen Ministerinnen und Ministern auf Bundes- und Landesebene die jeweils in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Vereinbarungen der föderalen Modernisierungsagenda umsetzen. Also ist auch eine Einbindung der zuständigen Landes- wie Bundesministerien gesichert. Eine klassische Ressortabstimmung, wie Sie sie gerade genannt haben, gibt es in Gesetzgebungsverfahren. Hier ist es ja aber kein Gesetzgebungsverfahren, sondern eine gemeinsame politische Verständigung, Absichtserklärung, wenn Sie so wollen, zwischen Bund und Ländern, die dann im nächsten Schritt in gesetzliche Umsetzung geht. Und da gibt es dann selbstverständlich, wie in Gesetzgebungsverfahren üblich, eine klassische Ressortabstimmung. Aber auch in diesem Prozess sind alle Häuser sozusagen unterhalb der Schwelle einer formalen Ressortbeteiligung beteiligt gewesen.
Das BMU.
Ja, also ich kann mich da dem Regierungssprecher nur anschließen. Das sind interne Aussagen, die ich jetzt auch nicht weiter kommentieren kann. Wir sind in der Bundesregierung sehr daran interessiert, Modernisierung und Planungsbeschleunigung voranzubringen. Ich denke, das Geothermie-Beschleunigungsgesetz ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Das haben wir jetzt im Bundestag gehabt. Viele andere Beispiele lassen sich auch finden, wo wir eben tatsächlich pragmatische Lösungen finden, Bürokratie abzubauen, aber eben auch gleichzeitig Umweltstandards hochzuhalten. Und was jetzt diesen speziellen Fall angeht, ist es vielleicht gut zu wissen, dass man nicht fälschlicherweise davon ausgehen sollte, dass diese Erklärung schon restlos abgestimmt war oder auch künftige Abstimmungen ausschließt. Also durchaus ist es ja nicht, wie der Regierungssprecher gesagt hat, kein reguläres Gesetzgebungsverfahren mit so klaren Regelungen. Und deshalb ist das an dieser Stelle ein bisschen Sonderfall.
Gibt es weitere Fragen zur Modernisierungsagenda? Das sehe ich nicht. Dann ist jetzt Herr Jessen dran mit dem Thema Hans-Jochen Pollersbeiß. Bitte schön.
Ja, das ist das Thema Medien allerdings in Beziehung zu Israel. Deswegen hatte ich es vorhin mich gemeldet. Wie bewertet oder sieht die Bundesregierung Äußerungen von Vertretern des israelischen Staates anlässlich der Verleihung des Hans-Joachim Friedrichs-Preises an die Israel-Korrespondentin der ARD, Sophie von der Tann, als Beeinträchtigung und Eingriff in die Pressefreiheit an? Frau von der Tann war immerhin bezeichnet worden von offiziellen israelischen Vertretern als das Gesicht des neudeutschen Juden- und Israel-Hasses. Ist das nicht ein Eingriff in Pressefreiheit in Deutschland?
Herr Jessen, ich kenne diese Aussagen, auf die Sie Bezug nehmen, nicht. Von daher werde und kann ich sie auch nicht kommentieren. Sehen Sie mir das bitte nach.
Ehrlich gesagt verwundert mich das, weil das gestern Abend breitflächigst auch in der Berichterstattung war, sowohl elektronisch als auch dann heute schriftlich. Gehen Sie bitte davon aus, dass die inhaltlich so stimmen. Der Koordinator der ARD für Auslandsberichterstattung, Herr Schönborn, hat sich auch entsprechend geäußert. Deswegen die Frage, wenn Sie sich vergewissert haben, dass das inhaltlich stimmt, wird das ein Aspekt auch in den Gesprächen des Kanzlers mit dem israelischen Regierungschef sein, dass er diese Eingriffe zurückweist?
Herr Jessen, ich würde Ihre Verwunderung gerne zerstreuen. Offensichtlich wird mir das heute nicht gelingen, aber es ändert nichts an dem, was ich gerade gesagt habe. Ich kenne diese Einlassung nicht. Sehen Sie es mir nach. Wir haben auch noch andere Themen hier auf der Pfanne. Von daher kann ich mich dazu nicht weiter einlassen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit dem Thema nationale Sicherheitsstrategie der USA.
Ja, Herr Helle, Sie kennen sicherlich die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA, die Herr Trump gestern unterschrieben hat. Da wird der unter anderem gesagt, dass Europa kurz davor sei, das Ende der Zivilisation zu erreichen. Der wirtschaftliche Niedergang ist hoch. Deutschland wird auch kritisiert wegen des Engagements zur Ukraine. Wie beurteilen Sie diese Strategie? Ist das eine Bedrohung für Sie oder wie empfinden Sie das?
Ich kann vielleicht darauf Bezug nehmen, also das ist ja sehr, sehr neu. Ich glaube, das ist diese Nacht veröffentlicht worden auf der Webseite ohne größere Ankündigung. Deswegen, also ich begebe mich jetzt mal ein bisschen auf unsicheres Gebiet, weil ich nicht weiß, ob das aktiv veröffentlicht worden ist. Man konnte es jedenfalls heute Morgen auf dieser Webseite nicht mehr anklicken, was kurz online war. Der Außenminister wurde vorhin dazu gefragt, die isländische Außenministerin, war ja hier in Berlin zu Gast und er hat nochmal unterstrichen, dass die USA unser größter Sicherheitspartner im transatlantischen Bündnis ist, unser wichtigster Sicherheitspartner, dass wir in Themen der Sicherheit und in allen anderen Themen sozusagen des Austausches, den Austausch mit den USA schätzen und hat aber auch nochmal betont, dass es nicht erforderlich ist, irgendwelche innenpolitischen Belehrungen da anzunehmen. Und was diesen Bereich betrifft, sozusagen, da würden wir glauben, dass das in der nationalen Sicherheitsstrategie vielleicht ein bisschen fehl am Platze ist.
Wird es darauf denn eine, wie soll ich sagen, schriftliche, kompakte Antwort geben oder eine Gegenstrategie?
Wir kommentieren, jeder Staat verfasst seine nationale Sicherheitsstrategie für sich selbst. Wir haben das für uns so gemacht. Fast alle unsere europäischen Partner machen das und wir werden das jetzt nicht, sobald so etwas rauskommt, kommentieren. Das ist einfach unüblich. In dem Fall wurde der Außenminister danach gefragt. Er hat sich so verhalten, wie er sich dazu verhalten hat. Das habe ich jetzt gerade noch mal wiedergegeben. Und im Übrigen wird es dazu keine Äußerung geben.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen noch? Fangen wir mal mit Herrn Ratz an.
Ja, vielen Dank an Herrn Hille. Zum Besuch des Kanzlers heute Abend in Brüssel. Inwieweit ist da jetzt schon mit einem Durchbruch zu rechnen? Und wäre es aus Sicht des Kanzlers denkbar, dass der Europäische Rat mit Blick auf die russischen Vermögenswerte einen Beschluss fasst an Belgien vorbei?
Herr Hatz, Sie sehen an der Tatsache, dass der Bundeskanzler heute Abend nach Belgien reist, welche Bedeutung dieses Thema für uns hat. Er hat ja dafür auch unter Bedauern, aber eine andere Reise absagen müssen, um das möglich zu machen. Also das zeigt, welche Bedeutung wir dem beimessen. Der Bundeskanzler hat ja bei dem Thema, wie Sie wissen, die Initiative übernommen und diesen Vorschlag vor einigen Wochen unterbreitet. Es ist positiv, dass sich das weiterentwickelt hat, dass wir jetzt die konkreten Rechtstexte der EU-Kommission vorliegen haben. Es ist aber auch ganz verständlich und auch die Bedenken sind ja schon länger bekannt, dass Belgien als Sitz von Euroclear ganz besondere Bedenken und Sorgen im Zusammenhang mit der Nutzbarmachung der Frozen Assets hat. Und der Bundeskanzler hat heute Abend zum Ziel, eben gemeinsam mit der Kommissionspräsidentin bei einem Abendessen im privaten Rahmen mit dem belgischen Premierminister genau über diese Bedenken, die der Bundeskanzler sehr, sehr ernst nimmt, hat er verschiedentlich, zuletzt gestern ja auch noch mal öffentlich gesagt, zu sprechen. Er hat formuliert, ich schaue mal gerade, ob ich das finde, sinngemäß, er will den belgischen Premierminister nicht überreden, sondern er möchte ihn überzeugen davon, dass das der richtige Weg ist und ihm die Sorgen nehmen, die Belgien damit verbindet. Denn die Europäische Union, die europäischen Partner können und werden Belgien natürlich nicht alleine lassen mit ihren Sorgen, die sie berechtigterweise haben. Und genau darum geht es heute Abend, das zum Ausdruck zu bringen und gemeinsam auszuloten, wie man eine Mehrheit, erst einmal jetzt Belgien, aber dann auch schon mit Blick auf den Europäischen Rat, eine Mehrheit für die Nutzbarmachung der Frozen Assets finden kann.
Zusatz? Ist ja keine Einstimmigkeit erforderlich bei dem Thema, soweit ich weiß. Insofern wäre es schon auch denkbar, Belgien in dem Fall zu überstimmen.
Ich habe Ihnen gerade versucht, deutlich zu machen, welche Bedeutung einerseits das Thema Frozen Assets, aber andererseits auch die Bedenken, die berechtigten Bedenken der belgischen Regierung und des belgischen Premierministers haben. Und es geht darum, Belgien nicht zu überreden, sondern zu überzeugen, um mit den Worten des Kanzlers zu sprechen, dass das der richtige Weg ist. Und alle anderen Fragen stellen sich jetzt nicht. Aber das ist eine große, komplexe Operation, die nur im großen europäischen Einvernehmen denkbar und möglich sein wird. Und genau auf dieser Mission ist der Kanzler weiter unterwegs, nachdem er die Initiative dafür ergriffen hat, das über die letzten Wochen eng begleitet und jetzt auch im Zulauf auf den Europäischen Rat daran eben arbeitet, die Belgier mitzunehmen und eine Mehrheit für den Europäischen Rat zur Nutzbarmachung der Frozen Assets zu organisieren.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Bitte schön.
Dazu noch kurz, wäre denn Deutschland bereit, finanzielle Risiken von Belgien zu übernehmen? Wenn der Kanzler schon selbst hinfährt, muss er ja irgendwas anbieten können.
Das habe ich ja gerade auch schon angedeutet. Natürlich geht es darum, Belgien kann mit seinen berechtigten Sorgen und Bedenken nicht alleine gelassen werden. Und einer der zentralen Punkte ist die Frage der untechnisch Haftung und der Übernahme von Gewährleistungen oder dergleichen. Und natürlich geht es darum, dass in der Europäischen Union, hat der Bundeskanzler auch in einem Gastbeitrag gestern ja nochmal gesagt, auf die Mitgliedstaaten je nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu verteilen.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Kornmeier mit einem neuen Thema dran. Nee, ich hatte nichts. Gut, dann ist Herr Jessen dran.
Ja, die Frage geht ans Verteidigungsministerium. Die Bundesregierung, auch Ihr Haus, hat ja bei internationalen militärischen Ereignissen auch immer darauf geachtet, inwiefern internationales Recht eingehalten wird. In diesem Kontext gestattet es oder erlaubt es das internationale Recht, dass auf die überlebenden Schiffbrüchigen nach einem militärischen Angriff eines zerstörten Schiffes gezielt in Tötungsabsicht geschossen wird. Gibt es dafür eine internationale rechtliche Grundlage?
Erstens möchte ich an dieser Stelle nicht kommentieren, weil ich den Kontext nicht kenne. Ich auch nicht weiß, was dort im Detail passiert ist. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich der Befehlshaber, der offensichtlich diese Aktion geführt hat, dazu geäußert hat. Das nehmen wir zur Kenntnis. Die völkerrechtliche Bewertung obliegt dem Auswärtigen Amt. Ich bin Seemann. Das ist, glaube ich, unschwer zu erkennen. Und für uns gilt, wenn jemand in See in Not ist, dann ist das oberste Gebot, entsprechend diesen Personen zu helfen. Das gilt unabhängig und losgelöst von dem Fall, den Sie jetzt hier ansprechen.
Ja, vielen Dank vor allem für diese letzte Bemerkung. Das war auch der Hintergrund meiner Frage. Es gab, wenn man da eine historische Anmerkung machen darf, gerade im Zweiten Weltkrieg vielfach Überlebende von Schiffen, die durch U-Boote versenkt worden sind. Und da wäre mir die Fälle, die mir bekannt sind, wo dann gezielt auf Überlebende geschossen wurde und sie getötet wurden, die wurden immer als Kriegsverbrechen bezeichnet. Deswegen, ich bitte Sie ja nicht um eine Kommentierung des Angriffs auf das venezolanische Boot. Mich interessiert, gibt es eine Rechtslage nach Ihrer Kenntnis, die gezieltes Töten von Überlebenden eines versenkten Bootes legitimiert?
Also ich glaube, mein Kollege vom Auswärtigen Amt würde jetzt antworten, dass es an den USA ist, nachzuweisen, dass es sich hierbei um ein, ich sage es jetzt mal so, legitimes militärisches Ziel gehandelt hat. Ich kann das von hier aus nicht bewerten. Was Sie ansprechen, ist der Lacuna-Befehl aus dem Zweiten Weltkrieg. Das, was ich persönlich dazu zu sagen habe, habe ich gerade hier gesagt.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es noch andere Fragen? Herr Höfle.
Ja, doch noch mal eine Frage zu dem Rentenpaket, was jetzt gleich im Bundestag zur Abstimmung steht. Herr Helle, stimmen Sie zu, dass der Kanzler zu streng ausgelegt wurde, wenn heute gesagt wurde, er habe die Kanzlermehrheit zur Bedingung gemacht? Er hat ja gesagt, er wünscht sich das. Also war das jetzt ein Wunsch oder war das eine Bedingung oder eine Forderung?
Ich verstehe ehrlicherweise sehen Sie es mir nach, aber ich verstehe die Frage nicht. Man kann, also Bedingungen an Abstimmungen kann man nicht stellen, bevor die Abstimmungen nicht gelaufen sind. Der Bundeskanzler hat seine Erwartungen, seinen Wunsch formuliert, aber also...
Erwächst denn daraus eine Konsequenz, wenn der Wunsch vielleicht doch nicht erfüllt werden sollte?
Wie Sie ja zu Recht gesagt haben, wir haben jetzt 20 nach 12, es müsste die Debatte gerade genau zu diesem Zeitpunkt im Bundestag laufen und im Anschluss an die Debatte dann die Abstimmung. Ich habe die letzte Woche hier schon bei verschiedenen Themen etwas um Geduld geworben. Das würde ich jetzt noch einmal tun. Gedulden wir uns wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde ungefähr, dann wird das Ergebnis da sein. Und das sei mir noch gestattet. Die Bundesregierung und ich als derjenige, der heute hier sitzt, sind sehr, sehr zuversichtlich, dass das zu einem positiven Ende kommen wird in rund einer Dreiviertelstunde.
Herr Jessen.
Ja, das positive Ende in dem Sinne, dass das Rentenpaket in der Form beschlossen wird, ist ja äußerst wahrscheinlich durch die angekündigte Enthaltung der Linksfraktion, ist die Bundesregierung erleichtert darüber, dass die Linksfraktion diesem positiven Ende offenbar die Tür öffnet.
Herr Jessen, auch da kennen Sie die Antwort eigentlich schon. Das sind Dinge, die im Moment im Bundestag stattfinden. Wir sitzen hier für die Bundesregierung. Für die Bundesregierung habe ich und die Kollegen mehrfach von dieser Stelle gesagt, dieses Kabinett hat den Beschluss zu dieser Rentenreform einstimmig getroffen und daraus können Sie lesen, was für eine Bedeutung die Bundesregierung diesem Gesetzespaket beimisst. Und dementsprechend wird die Bundesregierung natürlich auch sich freuen, wenn dann in einer rund Dreiviertelstunde wahrscheinlich klar sein wird, dass dieses Gesetzespaket, so wie es das Kabinett beschlossen hat, auch verabschiedet worden ist.
Ja, ich habe ja nun auch explizit nach der Reaktion der Bundesregierung auf den angekündigten Beschluss oder das Verhalten der Linksfraktion gefragt. Sie haben das Wort erfreut jetzt nicht in den Mund genommen, aber der Kontext ist doch so, dass die Bundesregierung sehr einverstanden ist damit, wie die Linksfraktion ihr Abstimmungsverhalten angekündigt hat, inhaltlich, richtig?
Also die Bundesregierung ist grundsätzlich erfreut, wenn die Gesetze, die die Bundesregierung beschlossen hat, im Kabinett, auch im Deutschen Bundestag, beschlossen werden. Steht ja außer Frage. Und ich habe Ihnen dann ergänzend gesagt, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass dieses Gesetzespaket eine Mehrheit aus den koalitionstragenden Fraktionen finden wird.
Du, sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Herr Höfle.
Ja, zu dem Konstrukt noch eine zweite Nachfrage. Können Sie nochmal sagen, Helle, wie wichtig ist eine Rentenreform für Deutschland, die über das Paket, was heute beschlossen wird, hinausgeht?
Es ist von großer Wichtigkeit, das Altersvorsorgesystem insgesamt zukunftsfähig zu machen. Wir stehen, wie an verschiedenen anderen Bereichen auch, wir sprechen ja häufig über die großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Wir haben gerade ein anderes Thema angerissen, Thema Staatsmodernisierung und Zusammenwirken in der föderalen Ordnung. Und ein anderes großes überstrahlendes Thema ist es, das Altersvorsorgesystem zukunftsfähig zu machen, weil es unter besonderen Herausforderungen steht, Stichwort demografischer Wandel und so weiter. Von daher hat die Bundesregierung oder legt die großen Wert auf die Weiterentwicklung des Rentensystems. Wir haben dazu schon einige Entscheidungen getroffen. Weitere Entscheidungen sind jetzt gerade in Abstimmung und es wird ein weiterer Schritt folgen. Die Rentenkommission soll noch in diesem Jahr eingesetzt werden und soll bis zum Sommer Vorschläge machen für weitere Veränderungen, Reformen im Rentensystem. Und Sie haben ja verfolgt, in der Debatte jetzt um das Rentenpaket sind ja Maßnahmen formuliert worden sozusagen, ein Auftrag formuliert worden, um die sich die Rentenkommission kümmern soll. Das nimmt das gesamte Spektrum des Altersversorgungssystems in den Blick und da muss es zu einer Neujustierung kommen. Das ist auch so bereits im Koalitionsvertrag ja schon angelegt und genau dem dient das, was wir an Entscheidungen getroffen haben, jetzt treffen und noch treffen werden. Dann bildet sich daraus ein großes Paket aus verschiedenen Einzelpaketen mit dem Ziel, das Rentensystem in Deutschland zukunftsfähig zu machen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es noch andere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für diese Woche und wünsche ein schönes Wochenende.
Das Gleiche. I'm thinking.